Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Ein wunderschön verschneites Hallo aus dem schönen Leipzig senden euch Marian und Sarah. Wir sitzen uns heute wieder gegenüber und begrüßen euch zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Sarah, du bist heute schon durch den Schnee gestapft, habe ich gehört.
Ja, hallo Marianne, hallo liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Das ist richtig, ja. Ich habe heute die Morgenrunde mit meinem Hund Milou etwas ausgedehnt, weil der immer so niedlich im Schnee tobt. Das ist irgendwie ähnlich bestimmt wie mit einem kleinen Kind, könnte ich mir vorstellen. Oder so, wie wenn ich mich zurückerinnere. Man wirft dann Schnee in die Luft und es wird dann drauf gestürzt und gemacht und alles gefangen und sich gewälzt. Und das ist immer ganz bezaubernd, ja.
Bezaubernd wird es heute auch mit unserer Autorin. Wir begeben uns heute in das Genre des Krimis und haben es da eigentlich mit der bekanntesten Krimi-Autorin des 20. Jahrhunderts zu tun. Und zwar geht es heute um Agatha Christie. Um einfach mal zu starten, wie wir das immer auch ganz gerne machen, hast du denn schon mal was von ihr gelesen, Sarah?
Also ich hatte sicherlich das ein oder andere Miss Marple Buch mal in der Hand. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, bei mir vermischt sich das so ein bisschen mit den Filmen, die ich gesehen habe auch. ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz konkret, was das war, aber Miss Marple und Hercule Poirot sind natürlich hier Begriffe, die einem direkt einfallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mich näher mit ihr beschäftigt habe, jetzt dank dir durch die Folge, habe ich sie immer so ein bisschen mit diesem Miss Marple-Bild vermischt sogar auch.
Ja, das ist lustig. Ne? Ich glaube, das liegt daran, weil die Aufnahmen, also von ihren Porträts oder die Bilder von ihr so ähnlich sind. So. Aber zu der Figur von Miss Marple kommen wir auch noch mal zu sprechen, weil gerade diese Darstellung von Margaret Rutherford, was ja so die bekannteste Schauspielerin ist, die Miss Marple bis jetzt verkörpert hat, hat der Agatha Christie ja gar nicht so zugesagt, weil sie diese in ihren Romanen ja eigentlich auch ganz anders beschreibt. Also gar nicht so robust, sondern eher etwas zierlicher und gedrungener, ne? Aber gut. An der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ich mich heute etwas komisch anhöre, ich habe die letzten zwei Wochen komplett verschnupft zugebracht und hoffe, es ist nicht allzu stark zu hören. Wenn ja, seht es mir bitte nach. Ich bin noch etwas angeschleimt. Seid froh, dass ihr das nicht seht, aber ich hoffe, es ist nicht allzu laut zu hören.
Es ist charmant. Es ist nicht störend. Es ist ein charmanter Nachklang, Maria.
Ach, schön. Gut, beginnen wir mit dem Leben unserer heutigen Autorin. Unsere Autorin hieß am Anfang natürlich nicht Agatha Christie, sondern wurde als Agatha Mary Clarissa Miller 1890 in Torquay im County Devon an der Südwestküste Englands geboren. Ihr Vater war Amerikaner, die Mutter Engländerin und sie wuchs in einer wohlhabenden, aber ja jetzt nicht reichen Familie auf und hatte zwei über 10 Jahre ältere Schwestern. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 lebt Agatha erst in Paris, um sich da einem Studium zu widmen und meldete sich dann aber als Krankenschwester und diente vornehmlich im Lazarett von Torquay. Also sie ging dann von Paris wieder nach Torquay zurück mit Ausbruch des Krieges. Nebenher qualifizierte sich Agatha zur Pharmazeutin und arbeitete später in der Krankenhausapotheke von Torquay. Während des Zweiten Weltkriegs war sie in der Apotheke am Londoner University College Hospital tätig. Und das ist tatsächlich auch was wichtig ist zu erwähnen, weil dieses Interesse an ihrer Arbeit als Pharmazeutin und die Erfahrung, die sie da auch gesammelt hat in der Apotheke, auch in ihren Romanen ersichtlich wird, weil es da ein Mordwerkzeug gibt, was da sehr gerne genutzt wird. So war es halt, dass die Arbeit in der Apotheke sie auch inspirierte, anspruchsvolle Kriminalromane zu verfassen, da sie sich als Expertin für die Eigenschaften und Wirkungsweisen von Pharmaka, Narkotika und Giften auszeichnete. Also hier können wir dann schon sehen, wo es so hingeht, wenn wir von Mordwerkzeugen reden. Aber bevor wir uns eher den schriftlichen Teil ihres Lebens widmen, also ihren Romanen und ihrer Autorenschaft, schauen wir noch mal ein bisschen näher auf die Familie. Agatha Christie war ab 1914 mit Archibald Christie verheiratet, der im Krieg als Pilot zum Colonel aufstieg und danach als Geschäftsmann Erfolg hatte. 1926 erfuhr Christie von einem Verhältnis ihres Mannes mit ihrer gemeinsamen Kollegin Nancy Neal. Das stürzte Agatha in eine sehr tiefe Krise und führte zu diesem bekannten 11-tägigen Verschwinden nach Yorkshire. Also davon geht man aus, das ist das, was ich in der letzten Folge angeteasert hatte, dass sie halt einfach verschwunden war. Und das hat ihr in dem Sinne aber dann später auch geholfen, weil das einen Riesenpush hinsichtlich der medialen Aufmerksamkeit gab, was ihren Durchbruch anging mit ihrem 7. Roman. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Es war dann halt auch so, dass als sie wieder auftauchte, sie Zeit ihres Lebens darauf beharrte, sich an diese Episode infolge eines Zusammenbruchs nicht erinnern zu können. Also sie hat nie wirklich darüber geredet, was da jetzt passiert ist. Und so konnten alle Menschen bis heute, vor allem halt die Presse, ne, und ihr nahestehende Leute und Menschen nur Vermutungen anstellen, was da jetzt eigentlich mit ihr passiert ist. Ich habe da auch meine ganz eigene, ganz simple Vermutung. Da können wir aber nachher auch gerne nochmal drüber sprechen. 1930 lernte sie bei einem Besuch der Grabungen in Ur im Irak den Altertumswissenschaftler Max Mallowan kennen. Mallowan war ab 1933 an unterschiedlichen Orten Grabungsleiter, der sie durch seine Arbeit ebenfalls sehr geprägt hat. Worauf wir halt gleich auch zu sprechen kommen, weil das hat auch sehr tragenden Einfluss auf eins ihrer bekanntesten Werke gehabt. Aus Agathas erster Ehe stammt auch ihr einziges Kind mit dem Namen Rosalind. Agatha Christie liebte Opern und Theater und Mallowan und sie besaßen mehrere Anwesen, darunter auch Greenway House im heimatlichen Devon und Winterbrook House in Oxfordshire. Sie war ab Mitte der 1960er Jahre gehbehindert und trat zuletzt 1975 bei der Premiere von Murder on the Orient Express mit Albert Finney als Poirot öffentlich auf. Am 12. Januar 1976 ist sie im Alter von 85 Jahren in ihrem Wohnort Wallingford, Berkshire gestorben. Also das war jetzt wirklich eine sehr gewrappte, zusammengefasste Version von ihrem Leben. Das liegt auch einfach daran, weil der Großteil ihres Lebens, sie war unheimlich produktiv, was ihre Romane anging. Also sie hat 66 Romane geschrieben, die in über 100 Sprachen übersetzt wurden. Und ich habe mich dazu entschieden, auf eine sehr prägnante Phase in ihrem Leben näher einzugehen, weil das sehr schön zeigt, wie sie ihre Romane strukturiert und wie sie vor allem auch auf Ideenfindung geht. Prägend für Christie und ihre Werke waren dabei vor allem ihre Auslandserfahrungen. So war sie 1922 mit ihrem ersten Mann für die Vorbereitung der British Empire Exhibition auf einer 10-monatigen Weltreise unterwegs. Kenntnisse des Nahen und Mittleren Ostens gewann sie auf archäologischen Expeditionen mit ihrem zweiten Mann Max Mallowan. Und hier können wir zum Beispiel auch schon gewisse Hinweise auf ihre späteren Werke finden. So ist zum Beispiel die SS Karnak im Buch Tod auf dem Nil, in Wirklichkeit die SS Sudan. Und dieser hat sich seit 1934 vom Aussehen kaum verändert. Heute ist das ein Touristenmagnet für Christie-Fans und es gibt auch die Theorie, also das wird gerne von dem Manager des Schiffes behauptet, dass sie die ersten Seiten des Romans auf dem Schiff geschrieben hat. Kann man glauben, wenn man das möchte, weil da reisen natürlich, oder man kann es ja schon Pilgern nennen, gerne die Christie-Fans auch hin. Pilgern klingt in dem Sinne mit Christie natürlich auch witzig, ne?
Stimmt.
Das ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen.
Passt gut zusammen, ja, richtig.
Und lassen sich dann natürlich gerne von der Atmosphäre anstecken. Ob das wirklich so war, dass sie die Seiten da geschrieben hat, wissen wir natürlich nicht. Dann gibt es auch eine schöne Episode mit ihrem zweiten Mann, die ich erzählen möchte, weil es gibt das Zitat von ihm oder die Geschichte, die er erzählt hat, wie ihm bewusst wurde, dass Agatha die Richtige für ihn ist. Die sind ja wirklich bis zu ihrem Lebensende dann auch zusammengeblieben. Und das war, wo sie halt einen gemeinsamen Ausflug da im Orient gemacht haben und dann sind sie stecken geblieben. Und Agatha saß halt da und hat nichts gesagt und hat sich dem Schicksal halt ergeben, beziehungsweise haben sie dann natürlich geschaut, wie sie aus der Situation wieder rauskam und der Max Mallowan war dann so begeistert davon, dass sie sich da halt nicht drüber echauffiert hat oder ihm dann auch gar die Schuld gegeben hat, sondern ja, dann einfach ruhig geblieben ist. Und das war für ihn so der Grund zu sagen, ja, das ist die Richtige für mich und mit der will ich zusammenbleiben. Und es ist tatsächlich auch auf diesen Reisen ganz oft so gewesen, dass Agatha auch eher diese Beobachterrolle eingenommen hat. Also gerade auf ihrem Reisen im Orient, bei diesen Grabungsstätten, wo sie unterwegs war, mit ihrem Mann dann auch zusammen, war sie sehr oft zugegen und hat dann sogar wie so eine Art Assistentin mitgewirkt, hat sich da ein unheimliches Wissen angeeignet und hat vor allem, wie gesagt, auch viel beobachtet. Und das hat sie auch durch eine Kamera gemacht. Also sie hat sehr viel fotografiert. Deswegen gibt es auch tatsächlich gar nicht so viele Bilder von ihr selbst, sondern sie hat sehr viel selbst fotografiert. Und diese Kameras gibt es tatsächlich heute noch. Ich habe mir bei der Recherche auch eine Doku angeschaut. Und da war ihr Neffe oder einer ihrer Großneffen, der diese Kamera noch hat. Das fand ich total spannend. Und die dann auch gezeigt hat, wie sie halt so aufgezogen wird. Und dann konnte man damit irgendwie dann 30 Sekunden Film drehen. Und das war natürlich schön zu sehen, dass es diese Kamera noch gibt und auch, dass sie tatsächlich auch noch funktionstüchtig ist. Sie galt auch als sehr scheu. Also sie war auch eine schüchterne Person und das waren tatsächlich alle beide, also Melbourne auch. Und dadurch hat das natürlich auch dann eine Weile gedauert, bis die sich so ein bisschen angenähert hatten und dann eine Beziehung eingegangen sind. Aber wo sie es dann wussten, dann war das auch in Ordnung. Und was vielleicht noch bemerkenswert ist, auch für die Zeit, ist, dass er 14 Jahre jünger war als sie. Wie schon gesagt, Agatha Christie hatte durchaus Anteil an der Arbeit von Melvin vor Ort. So war sie Organisatorin und Mitfinanzier des Camps sowie als Grabungsassistentin zugegen. Über viele Jahre verbrachte das Ehepaar das Sommerhalbjahr bei den Ausgrabungen im Mittleren Osten, während Christie danach ihre Bücher schrieb. Sie wurde bei ihrer Arbeit als Autorin auch dadurch geprägt, dass die Archäologen der Generation ihres Mannes nicht mehr nur in erster Linie die Kunstwerke bergen wollten, sondern sich der Erforschung frühgeschichtlicher Kulturen annahmen. Dies thematisierte Agatha Christie auch 1946 in dem autobiografischen Reisejournal Come, Tell Me How You Live, auf Deutsch Erinnerung an glückliche Tage. In diesem Werk teilt sie auch die Sympathie für das moderne Mesopotamien, den kulturellen Unterschied und für die Menschen dort. Also es wird auch gesagt, dass es von Agatha Christie praktisch auch zwei Personen gab. Also es gab einmal diese Schriftstellerin, die sehr produktiv war, die sehr viel geschrieben hat, die regelmäßig dann auch veröffentlicht hat. Da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Und es gab die Agatha Christie, die auf Reisen war. Sie ist ja dann wirklich auch mit diesem Orient Express in den Orient gefahren, hat die Nilkreuzfahrt gemacht und war da natürlich dann auch hinsichtlich ihres Schaffens als Autorin sehr produktiv, aber war natürlich auch einfach fasziniert von der Lebensweise, von den Gegebenheiten vor Ort, von den Menschen. Also sie war da, obgleich ihrer Schüchternheit, doch ein nahbarer Mensch für die Leute vor Ort, weil sie sich einfach für die Kultur interessiert hat auch.
Ja, die Doku, von der du gerade gesprochen hast, die habe ich auch gesehen. Da stößt man relativ schnell drauf, wenn man Agatha Christie mal sucht, was es hier so gibt, was man so finden kann. Ist eine schöne Doku, also würde ich total empfehlen, weil mir ging es so, dass einem die Person Agatha Christie wirklich näher gebracht wird. Also beim Zusehen hat man das Gefühl, man kann sie ein bisschen verstehen, man kann sich in sie hineinversetzen. Ich fand es richtig schön gemacht, liebevoll gemacht auch, und was über sie erzählt wird, auch noch von Zeitzeugen. Und natürlich total spannend, also dass sie dann mit dem zweiten Ehemann sozusagen ein zweites Leben anfängt auf Reisen und im Orient und da tatsächlich bei den Ausgrabungen mithilft und assistiert. Das war was ich gar nicht so wusste und was im Film wirklich gut gezeigt wird. In der Doku Agatha Christie und der Orient heißt die Doku, glaube ich. Die werden wir euch in den Shownotes auch auf jeden Fall nochmal verlinken. Da werden die Ausgrabungsorte gezeigt, die alten Filme, die sie damals gedreht hat, die du erwähnt hast, die sieht man in kleinen Auszügen, was ich selbst auch total spannend fand, weil das mit in der Zeit der ersten ganz kurzen Farbfilmsequenzen war, die sie da, wo sie sich direkt mit beschäftigt hat und das gemacht hat. Also das war wirklich in der Anfangszeit, wo Privatleute kurze Farbfilme aufnehmen konnten. Und da war sie tatsächlich dabei, bei den Ausgrabungen da kleine Sequenzen aufzunehmen und natürlich die Fundstücke entsprechend zu fotografieren, katalogisieren. Das fand ich auch ganz spannend. Dann hat man wirklich in der Doku auch Fotos gesehen, wo man ahnen kann, was da für eine Sorgfalt dahinter steckt und dass sie da wirklich ein sehr, sehr gutes Auge hatte, was natürlich zum Ruf der Schriftstellerin auch gut passt, ne? Wer sich Geschichten ausdenkt und Figuren erfindet, muss einfach gut beobachten können, und das passt finde ich richtig gut zusammen mit diesem spannenden Feld der Archäologie, wo sie da reingerutscht ist sozusagen und im Zuge dessen ihren zweiten Mann da kennengelernt hat bei den Ausgrabungen. Der Assistent war von dem Ausgrabungsleiter, hatten sie in der Doku gesagt. Und auch von dieser Anekdote war die Rede, die du genannt hast, da musste ich richtig lachen, wo er als Aufgabe bekommt, sie so ein bisschen rumzuführen, ne, und rumzufahren und ihr mal die Ausgrabungsorte zu zeigen. Ich könnte mir vorstellen, das weiß ich jetzt nicht sicher, aber dass sie die vielleicht auch ein bisschen mitfinanziert hat und dann musste man sie natürlich da ein bisschen hofieren und ihr alles zeigen und so, ne. Und als sie da stecken geblieben sind, das war ja auch in der Wüstenregion, und nicht so richtig weitergekommen sind auf dieser kleinen Rundtour. Und ich glaube, in der Doku war dann sogar die Rede davon, dass sie dann einfach ja sich kurz schlafen gelegt hat, als es halt nicht mehr weiterging. So. Und da musste ich total lachen, weil ja, man kann so reagieren und sich denken, okay, ja, wird schon irgendwann weitergehen. Oder man kann sich total aufregen und der anderen Person Vorwürfe machen, ah, wo hast du uns hingeführt oder so. Ne? Und das war eben was ihr zweiter Mann dann so sympathisch fand, was dann so schön zur Sprache kam, dass das der Moment war, ne, wo ihm klar wurde, ja, die beiden sind ein gutes Team, passen gut zusammen irgendwie. Das fand ich auch eine richtig schöne Anekdote. Wenn man sich heute so überlegt, ne, diese klassische Frage, wo habt ihr euch kennengelernt? Das ist auf jeden Fall mal eine Story.
Und vor diesem Hintergrund werfen wir mal einen Blick auf ihr Schaffen als Autorin, denn es wird, wie gesagt, auch immer gerne davon geredet, dass es zwei Agathas gab, die den Ausgrabungen beiwohnte und dann die Agatha als Autorin von 66 Kriminalromanen, die weltweit in 100 Sprachen übersetzt und vielfach verfilmt worden sind. Zudem schrieb sie 14 Theaterstücke. Ich habe auch mal gelesen von 18, also es gibt verschiedene Quellen und auch Kurzgeschichten. Es kann sein, dass wahrscheinlich da Sachen zusammengefasst worden sind und dass vielleicht Kurzgeschichten auch als Theaterstück adaptiert worden sind, dass es dadurch halt zu diesen verschiedenen Angaben kommt. Also es ist halt schon irgendwo eine grenzenlose Kreativität und Schaffenskraft zu spüren, von der wir hier reden. Und wenn wir uns mal zu ihren Anfängen als Krimi-Autorin begeben, müssen wir tatsächlich ganz weit zurückgehen, also bis in ihre Kindheit, da Agatha Christie bereits als Kind begeistert von Geschichten war und mit 11 Jahren ihr erstes Gedicht schrieb, das auch schon in einem Lokalblatt veröffentlicht wurde. Sie wurde auch zu einer Zeit erwachsen, in denen es Frauen auch erlaubt war, also dann schon erlaubt war, auch Romane zu lesen. Und so war der erste Krimi, den sie las, der Roman Das geheimnisvolle Zimmer von Gaston Leroux. Wir müssen, wenn wir uns ein bisschen auf die Zeit konzentrieren, schauen. Es war ja 1890, wo sie zur Welt kam. Da saß Queen Victoria noch auf dem Thron und da ging alles auch noch sehr konservativ zu. Und mit Edward I. wurden diese Richtlinien halt, wie es man nennen will, so ein bisschen gelockert. Also da durften Frauen dann auch mal ein bisschen unkonventionellere Sachen neben der Bibel lesen. Genau dadurch hatte sie halt das Glück, dass sie da schon Zugang zu solchen Romanen oder zu solcher Literatur hatte. Als sie besagtes Werk von Gaston Leroux gelesen hatte, begann sie sich immer mehr für diese Art der Erzählung zu begeistern. Und es passierte auch nicht wenig, dass sie nicht immer mit dem jeweiligen Ende der Story zufrieden war. Was dann zur Folge hatte, dass sie einfach selber anfing, sich ja Enden oder selber Geschichten zu überlegen. Ermutigt durch den Roman- und Bühnenautor Eden Philippotts, ein Nachbar in Türkei, verfasste sie ein Buch, das zunächst keinen Verleger fand. Erst 1920 kam es unter dem Titel The Mysterious Affair of Styles mit einem gewissen Hercule Poirot als Detektiv heraus. Ab da war es praktisch um sie geschehen und sie veröffentlichte regelmäßig einen Roman. Aber es sollte erst ihr 7. Roman The Murder of Roger Ackroyd von 1926 sein, der ihr zum Durchbruch verhilft. Dazu habe ich auch eine kleine Passage mitgebracht aus einer Biografie, die zu Agatha Christie erschienen ist. Die ist von der Autorin Barbara Sichtermann, heißt Agatha Christie, eine Biografie und ist im Osburg Verlag erschienen. Die bildet tatsächlich einen ganz guten Überblick zu ihrem Leben als Autorin und ist auch so ein bisschen, also eher wie so ein Roman geschrieben. Und da werde ich jetzt mal einen Teil draus vorlesen. Alibi war erschienen und sorgte für Gesprächsstoff. Bislang war Agatha Christie unter Liebhabern der Kriminalliteratur ein bekannter Name. Jetzt sprang ihr Ruf eine Liga weiter in das große Lesepublikum hinein und die Kritiker wichtiger Zeitungen und Literaturmagazine begannen, sich für sie zu interessieren. Ihr neuer Roman hatte eine Grenze verletzt. Er hatte eine ungeschriebene Regel gebrochen. Als Mörder in Alibi entpuppte sich niemand anderes als der Ich-Erzähler Dr. James Shepard selbst, überführt von Hercule Poirot. Da sich Leser ja gern mit einem Ich-Erzähler identifizieren, mussten sie auf den letzten Seiten des Romans die Erfahrung machen, dass sie selbst oder doch eine ihnen während der Lektüre nahekommende Figur eine ruchlose Tat begangen hatten. Dass das Böse in der Welt auch in ihnen steckte. Einige fanden das unerhört, manche sogar verwerflich, wieder andere und schließlich die Mehrheit waren einfach nur fasziniert. So, und das ist eine spannende Stelle. Denn Alibi ist praktisch die deutsche Version von The Murder of Roger Ackroyd. Also das ist so auf dem britischen und amerikanischen Büchermarkt erschienen. Genau, sie hat praktisch da schon mit Techniken gearbeitet, die es vorher halt einfach nicht gab. Ne? Und das war ein Novum und das hat sie ausgezeichnet und natürlich dann weltberühmt gemacht. Und sie ist da aber auch für andere Techniken, die sie verwandt hat oder wie sie ihre Romane konzipiert hat, in die Kritik geraten oder wurde kontrovers diskutiert. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ist auf jeden Fall sehr spannend, sich einfach mit diesem Aufbau der Romane auseinanderzusetzen. Das war auch für mich so ein Aufhänger, warum ich mich der Autorin gewidmet habe. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, was dem Wirbel um den Roman natürlich auch zuträglich war, war ihr 11-tägiges Verschwinden. Und sie hielt sich auf Lebenszeit bedeckt, was ihren Verbleib angeht. Also das ist ungefähr zu dieser Zeit passiert, wo sie ihren ersten durchbrechenden Erfolg hatte. Und sie hat sich da in der Zeit, da war sie 35 Jahre alt, aber auch in einer Phase befunden, wo es ihr einfach nicht gut ging, weil sie einfach Kummer hatte, weil es um die Trennung von ihrem ersten Mann ging, den sie halt wirklich sehr geliebt hat und ja, der sie eben betrogen hat. Kommen wir zur Struktur ihrer oder der Charakteristika ihrer Krimis. Wenn wir uns mit der Struktur ihrer zahlreichen Kurzgeschichten und Romane auseinandersetzen, dann kann man halt schon erkennen, dass sich die wie auf zwei Ebenen abspielen. Die eine betrifft die intellektuelle Seite, wonach ihre Verbrecher sehr rational handeln und das perfekte, weil nicht nachweisbare Verbrechen planen. Auf der anderen Seite erzeugt Christie auch eine Spannung durch die moralische Dimension. Die Verbrechen stehen meist in direkten und indirekten Zusammenhängen mit früheren Verbrechen, Enttäuschungen und Demütigungen der Figuren. Dem Charakter ihrer Protagonisten lässt Christie viel Raum und so ist eines ihrer typischen Merkmale, dass die Charaktere ihr ja wie hinter einer Maske der Selbstbeherrschung leben, also ja, wo sie dann irgendwann gezwungen sind, diese abzunehmen. Anders als spätere Autoren ging es Christie auch nicht um Milieustudien oder wirtschaftliche oder politische Hintergründe. Was ihre Protagonisten angeht, repräsentieren diese eher eine große Bandbreite der Gesellschaft. Dadurch haben sich natürlich auch viele Leserinnen und Leser halt angesprochen gefühlt, ne? Und so sind das halt Gesellschaftsschichten vom Königshaus bis hin zum Arbeitermilieu. Besonders gerne ließ Agatha die Romane auch in einer Art Situation kulminieren, in welcher Täter, Opfer, Mitschuldige und verdächtig scheinende Unbeteiligte durch äußere Zwänge abgeriegelt waren. Also die haben sich dann zum Beispiel in einem Haus befunden, das von einem Schneesturm abgeriegelt war oder die waren auf einer Art Insel. Also meistens war es irgendwie immer so ein Haus, ne, wo die sich da alle befunden haben und oder dahin eingeladen worden und wo die dann auch irgendwie nicht so wirklich die Möglichkeit hatten, wegzukommen. Dabei verlegt sie die Handlung auch jeweils für die Leserschaft in leicht nachvollziehbare und schlichte Orte, wie eben gesagt Häuser auf dem Land, Hotels, Züge und beschrieb dabei halt keine abstrakten Szenarien. Also es war wirklich auch immer irgendwo nachvollziehbar. Es gibt auch Ausnahmen, wo sie ihre Protagonisten auf Reisen schickt und wo sich die Handlung dann meist eher im Gespräch oder in der Innenschau der Protagonisten abspielt. Da steht dann der Ort in dem Sinne nicht im Vordergrund, sondern die sind dann zum Beispiel in einem Zugabteil oder so und dann geht es halt eher über dieses Gespräch. Das ist ja auch klassisch für eine Kurzgeschichte, dass da kein expliziter Ort genannt wird. Ne? Kommen wir zu den beiden, sage ich mal, bekanntesten Figuren ihrer Romane und das ist natürlich einmal Hercule Poirot, mit dem hat es damals angefangen. Das war die erste Erscheinung, die für Furore sorgte. Die Lösung der Fälle bei Agatha Christie blieb stets der überragenden Intelligenz des oder der Ermittler überlassen, die das Knäuel aus perfekt vollzogenen Verbrechen und den Motiven für die Tat aus dem Leben der Betroffenen entwirren. Bereits 1920 führte Christie den pensionierten und stets überpenibel auftretenden Brüsseler Polizeioffizier Hercule Poirot ein. Also das ist wirklich auch so eine schöne Quizfrage. Das war nämlich tatsächlich kein Franzose, sondern ein Belgier.
Ja. So.
Das wird ja immer wieder gerne betont. Ich glaube, die meisten wissen das auch mittlerweile, aber wir betonen das hier natürlich dann auch nochmal. Während Hercule Poirot mit seinen Little Grey Cells, wie es auch schön gesagt wird, faszinierte, blieb der private Mensch Hercule Poirot im Hintergrund. Also den hat sie nicht weiter thematisiert, sondern es ging tatsächlich eher immer um ja, die Fälle, die er bearbeitet hat. Einzig, wo sie ihn dann sterben lässt, in dem letzten Roman logischerweise, wo er in Erscheinung tritt, geht sie ein bisschen mehr auf seine eigene Geschichte ein. Die zweite Figur, die eigentlich jeder von uns kennt, ist die schon genannte Miss Marple und die stellt schon so eine Art Kontrast zu dem Poirot her, denn das ist eine Dorfbibliothekarin, die auch eine scharfe Beobachterin ist, die zunächst aber, ne, ist ja eine Frau, die wird erstmal nicht ernst genommen, so eine ältere kleine Omi, da sagt man erstmal, naja, spielt jetzt keine Rolle, aber das ist ja eigentlich auch das, was die Figur an sich dann spannend macht, weil sie natürlich wieder ihres vermeintlich erscheinenden Charakters handelt und dadurch wird natürlich eine Spannung schon erzeugt innerhalb der Geschichten oder gerade am Anfang, ne? Weil wenn Figuren entgegen ihres vermuteten Charakters oder dem Charakter handeln, den man erstmal vermuten würde, ist das natürlich, sorgt das für einen Überraschungsmoment und fesselt in dem Moment natürlich auch.
Genau, sie ist nicht die klassische Ermittlerin, ne, sondern die kleine Hobbydetektivin und hat dadurch eben ja mehr Freiheiten, weil sie ja oft versteckt oder unerwartet agieren kann. So, ja, das macht das Ganze gleich spannend, finde ich auch. Mhm.
Es gab dazu auch noch weitere Figuren, denen sie ein solches Talent für das Lösen von Kriminalfällen auferlegte und das war das Ehepaar Tommy und Tuppence Beresford, die auch im Geheimdienstmilieu auftraten. Und von 1932 bis 1936 erschienen Kurzgeschichten mit Parker Pyne, einem reisenden Hobbydetektiv. Und Christie ließ zudem auch Arthur Hastings, das war der Kompagnon oder wie man heute sagt Sidekick von Hercule Poirot, der immer so ein bisschen begriffsstutzig und tollpatschig ist, auch einem eigenen Roman zukommen. Ab 1928 wurden ihre Werke auch im Theater aufgeführt. Dabei war Alibi das erste Stück und der Name der Bühnenfassung von Murder of Roger Ackroyd. Also das ist, bezieht sich auf den Abschnitt, den ich gerade auch vorgelesen habe. Von ihren 14 originären Bühnenstücken heimste den größten Ruhm The Mousetrap ein. Also ich habe irgendwo gelesen, dass sie da, glaube ich, einen Großteil ihres Vermögens, was sie über dieses Theaterstück erhielt, ihrem Enkel vermacht hat. Und das waren dann irgendwie so 7 Millionen. Also finanziell hat sich das alles sehr, sehr gelohnt. Dieses Werk wurde zunächst als ein Hörspiel mit dem Namen Three Blind Mice auf Wunsch der Königin Mutter Queen Mary verfasst. 1952 begann dann die seither ungebrochene Aufführung des Stücks am St. Martin's Theatre in London, das auch Mitte 2016 an 6 Tagen die Woche lief. Also Wahnsinn, ne? Bis durchgängig. Aber es gibt halt auch einfach eine große Verehrung für diese Autorin in Großbritannien. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, bei den Verfilmungen zeigte sich Agatha Christie nicht immer unbedingt zufrieden mit der Umsetzung. So ist die Miss Marple der Romane nie so robust dynamisch dargestellt wie in den Filmen mit Margaret Rutherford, ne? Was du auch schon meintest, wo man ja jetzt immer sofort diese Assoziation hat. Kommen wir wieder zum einem unserer Lieblingsthemen, das wir nicht selten in unseren Folgen ansprechen. Und das ist das Thema der Pseudonyme. Bemerkenswert ist hier nämlich auch, dass auch Agatha Christie ein Pseudonym nutzte, unter dem 6 ihrer Romane publiziert wurden. Und zwar schrieb sie von 1930 bis 1956 unter dem Pseudonym Mary Westmacott. Aber hier ist anzunehmen, dass sie das tat, weil es sich um eine andere Form der Literatur, ein anderes Genre handelte, nämlich das der Beziehungsromane. Und die waren auch lange nicht so erfolgreich. Also das ist auch ganz ehrlich so, das wusste ich bis vorher auch nicht. Spannend ist tatsächlich hier aber, dass es in den Romanen meist um die zerstörerische Wirkung der Liebe und um den Wunsch sogar danach ging. Also es gab praktisch kein Happy End, es war dann eher so eine Art Tragödie, die sich da abgespielt hat. Und zudem hat sie auch 2 biografische Romane verfasst. Der eine heißt An Autobiography. Dieses Band hat sie sukzessiv von 1950 bis 1965 verfasst, wobei hier der Schwerpunkt auf den Erzählungen über das Glück ihrer jungen Jahre lag. Wie schon erwähnt, war Christie eine ungemein produktive Autorin. Nach dem Durchbruch mit The Murder of Roger Ackroyd folgten ab 1926 fast ein halbes Jahrhundert lang regelmäßig Veröffentlichungen von ihr. Mit diesem Erfolg stellte sie Autorinnen und Autoren wie Arthur Conan Doyle oder auch die Kriminalschriftstellerin Dorothy Sayers in den Schatten. Ne? Also Arthur Conan Doyle, wer es nicht weiß, Sherlock Holmes. Das ist schon eine Nummer. Immerhin gründete sie mit dieser besagten Dorothy Sayers und 24 anderen Autoren den Detection Club, der 1929 The Fair Play Rules für anspruchsvolle Krimis herausgab. Also ein bisschen wie so ein Leitfaden, ne? Der so ein bisschen voraussetzt, wie ein guter Krimi zu sein hat, wie der aufgebaut sein muss. Christie war von 1957 bis 1976 Präsidentin des exklusiven Clubs. So trug sie dazu bei, dass das Genre der Kriminalromane auch in der Literaturszene als solche und bei den Spitzen der Gesellschaft Anerkennung erlangte. Offiziell durfte Agatha Christie ab 1971 den Titel einer Dame führen. Sie selbst schätzte aber auch ihren Spitznamen Duchess of Death. Also, ja. Klingt auch spannend. Und was ich auch noch gefunden habe, und zwar wird sie auch die Königin der gepökelten Heringe genannt. Also so ein bisschen schnoddrig von ihren Fans. Und da musste ich dann natürlich gucken, okay, was
steckt dahinter? Kann ich auch gerade, so. Habe ich überhaupt keine Idee gerade.
Ja, wir kommen wieder zu einer Erklärbär-Lehrstunde. Ja, bitte. Und zwar gibt es den Ausdruck des Red Herring im Englischen. Und den nutzt man in Situationen, wo man jemanden auf die falsche Spur schickt oder deutet. Also wenn es so Spürhunde gibt, dann war es so, dass Diebe oder Räuber oder was auch immer es wohl gemacht haben, dass die Heringe ausgelegt haben, um die Spürhunde auf eine falsche Fährte zu schicken. Und dadurch ist dann dieser Begriff des Red Herring entstanden und deswegen ist sie die Königin des gepökelten Herrings, weil sie ja auch in ihren Roman den Leser erstmal auf eine komplett andere Spur oder ja auf einem anderen Weg schickt, wo die Reise hingeht, wo man den Mörder vermutet oder die Mörderin, und letzten Endes stellt sich ja bei ihr dann doch immer alles als ganz anders heraus. Und genau, das war mir bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bewusst, dass sie diesen Namen hatte, aber da musste ich natürlich ein bisschen tiefer dann in die Recherche gehen, um das rauszufinden.
Das ist ja super cool. Also das kann man eigentlich gar nicht sich herleiten, ne? Wenn man jetzt mal mit dem Hintergrund der Deutsch als Muttersprache mal überlegt, kann man gar nicht drauf kommen, aber es ist total niedlich, die Erklärung. Du hast gesagt Red Herring, so wie die Farbe Rot, Red?
Ja, oder? Genau. Okay. Also ob das jetzt nochmal auf die Farbe der Fische anspielt, wo das herkommt, weiß ich nicht.
Ja, aber vielleicht ist das eine Art Hering oder sowas, kenne ich jetzt auch nicht. Aber das ist ja mega lustig. Und ich wusste auch nicht, dass das Wort gleich bleibt im Englischen. Ich habe gedacht, das ist dann, und der Fisch heißt dann auch anders oder so.
Ja, das ist die Frage, ne? Also es muss ja auch nicht, es kann ja wirklich auch übernommen worden sein, dass es vielleicht wirklich auch vom Deutschen kommt, das Hering. Und dann praktisch eingeenglischt wurde, so wie Kindergarten oder Rucksack, ne, haben die ja auch übernommen. Ja.
Also ist aber herrlich, man hat direkt so Szenen im Kopf, ne, wenn da so eine Kompanie von Bluthunden, diese großen mit den Schlappohren, dann so ganz euphorisch alle in eine Richtung laufen und dann die ganzen Kommissare hinterher und sich denken, ja, gleich haben wir und dann endet man dann vor irgendwie einer Mülltonne oder so.
Das ist sehr schön.
Hier habe ich direkt so ein Cartoon im Kopf. Schön. Ja. Aber das ist ja eine richtig schöne Redewendung. Und ja, in Bezug auf Agatha Christie kann man es auch sehr gut nachvollziehen. Ich denke da direkt an Mord im Orient Express oder so, an die Auflösung. Ja, witzig.
Öffentliche PR-Termine hingegen nahm sie so gut wie nie wahr. Also sie hat diese Popularität nicht so geschätzt. Wie schon erwähnt, sie war eher zurückhaltend und hat sich lieber auch in der Rolle der Beobachterin gesehen. Ihrer Popularität hat es aber nie geschadet. Und so war es so, dass sie bis zu ihrem Tod 1976 die Gesamtauflage ihrer Bücher auf über 350 Millionen geschätzt wurde. Also Wahnsinn. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Nee, unglaublich, ja.
Und um das aber so ein bisschen greifbarer zu machen, kann man sich praktisch vorstellen, dass sie mehr Leser hatte als Shakespeare und lediglich von der Bibel übertroffen wird.
Okay, das gibt so einen Rahmen vor, um sich das besser vorstellen zu können. Ja, vor allen Dingen ja auch weltweit sicherlich, ne? Es gibt ja bestimmt auch unzählige Übersetzungen und so. Das ist schon spannend und auf jeden Fall ja extrem beeindruckend, ja.
Ihre beträchtlichen Einkünfte über Copyrights gingen schon zu Lebzeiten größtenteils an die Familie und Familienstiftung. Also sie hat sich da jetzt wirklich auch nicht so präsentiert, ne? Also wie gesagt, sie war ja auch nicht viel in der Öffentlichkeit zugegen oder vertreten und hat sich da eher zurückgezogen. Und so heißt es auch im Nachruf der Welt vom 14.01.1976. Ja, diese scheue alte Dame war die größte, aber eben auch die größte britische Geschichtenerzählerin des Jahrhunderts. Niemand hat sie jemals übertroffen in der soliden, ehrlichen Konstruktion einer Geschichte und zugleich in der anhaltenden, meisterlichen Irreführung des Lesers. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Werken. Ich will einfach mal ein paar nennen, weil es gibt ja auch Leute, die einfach jetzt nicht so im Bilde sind oder da alle Werke kennen. Und zwar sind das unter anderem Murder of the Vicarage, The Mysterious Affair of Styles, The Mysterious Affair at Styles, The Murder in the Brown Suit, The Murder of Roger Ackroyd, The Mystery of the Blue Train, Death in the Clouds, Murder in Mesopotamia, Death on the Nile, Two Wards Hotel, Endless Night und viele weitere mehr. Zu ihren Theaterstücken, wie gesagt, gehörten unter anderem The Mousetrap, Witness for the Prosecution, The Spider's Web, Towards Zero, The Unexpected Guest oder Rule of the Tree. Natürlich erhielt sie für ihr Werk auch viele Auszeichnungen, unter anderem Order of the British Empire. 1971 erhob Queen Elizabeth II. Agatha Christie zur Dame of the British Empire. Zudem erhielt sie postmortem den Roger Goodwin Award sowie den Preis als beste Krimiautorin aller Zeiten des Verbands der britischen Krimiautoren. Auch wurde The Murder of Roger Ackroyd als bester Kriminalroman des 20. Jahrhunderts gewürdigt. Das zu diesem Leben dieser Autorin. Jetzt würde ich mit dir gerne ins Gespräch gehen, denn sie stellt sich für mich schon ein bisschen als kontrovers dar. Wie gesagt, sie wird als, ja, die Autorin, die Kriminalautorin des 20. Jahrhunderts gefeiert. Ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, ich bin nie wirklich an ihre Romane rangekommen.
Warum, Marianne?
Warum?
Du musst daran teilhaben.
Das hat einfach damit zu tun, dass ich mich leider auch in diese Reihe der Kritiker einreihen muss, die ihr auch damals schon vorgeworfen haben, dass die Handlungen sehr konstruiert sind und vorhersehbar. Und es ist mir tatsächlich, ich glaube, bei Mord auf dem Nil passiert, dass ich das so ab der Hälfte ungefähr, also schon wusste, wer es ist oder wie sich das Ende zusammensetzt. Und das ist dann auch so passiert. Und es gibt ja auch diese Theorie, dass gesagt wird, bei ihr ist es halt immer der, der am Anfang am unscheinbarsten wirkt. Und ich weiß nicht, ob es bei mir daran liegt, dass ich, wenn ich so Krimis lese, ich habe einen unheimlichen Rätselspaß. Also ich löse sehr gerne Rätsel und ich finde das eigentlich total cool. Und überlege immer schon, wenn ich sowas anfange, ich lese wirklich eher weniger Krimis und Thriller, aber wenn ich das mache, dann überlege ich immer, warum gibt es diese Person? Also warum ist die wichtig? Ich weiß nicht, ob ich da dann zu wissenschaftlich rangehe oder so, aber wenn ich merke, okay, könnte diese Handlung jetzt auch ohne den funktionieren? Und zu dem Schluss komme, ja, dann heißt das ja für mich, okay, dann muss da ja noch was kommen, dass der irgendwie noch wichtig wird. Ne? Also da bin ich so anfangen. Und das macht natürlich auch Spaß, aber irgendwo ist es dann, wenn du es dann vorher schon weißt, auch so, ja, gut. Wenn natürlich dann der Überraschungsmoment kommt, ist es natürlich dann wieder was anderes, dass du dann denkst, okay, cool, doch nicht. Ja, da hat es mich dann schon so ein bisschen, naja, was heißt erschrocken, aber da dachte ich, okay, krass, ich habe es jetzt wirklich rausgekriegt. Und beim Mord im Orient Express wusste ich es nicht, da habe ich es nicht so erschlossen. Ja. Aber es gab auch mal eine Geschichte mit Hercule Poirot, wo er das dann, ne, der hatte, da gibt es ja immer dann so diese Szenarien, wo er dann alle zusammenruft und dann jedem Einzelnen erklärt, warum es gewesen sein kann, warum nicht. Und diese Herleitungen waren für mich dann teilweise so, wo ich dachte, okay, die Sonne lag jetzt, die Brille lag jetzt in dem Winkel in der Sonne und dadurch hat sie das Licht dann so reflektiert, dass dieser Vorhang angefangen hat zu brennen oder so, keine Ahnung, ne?
Ja, ja.
Und da dachte ich so, okay, ist jetzt nicht so ganz meine Schiene, aber die Art und Weise, wie sie es geschildert hat, hat ja auch immer so was Humorvolles. Und das ist das, was, glaube ich, sehr spannend ist und was ihre Bücher auch so zu einem Page-Turner macht. Und die sind ja auch nie wirklich lang. Also das ist ja jetzt auch, man hat ja da auch jetzt nicht so einen dicken Wälzer vor sich, sondern ich denke, es ist auf jeden Fall was für eine gemütliche, humorvolle Lesestunde. Also ich würde heutzutage ihre Sachen halt wirklich schon so Richtung Humor packen auch. Ja, weil wir jetzt auch, was die Krimi- und Thriller-Literatur angeht, natürlich auch schon ganz andere Sachen gewöhnt sind. Also wirklich Spannung ist für mich einfach nicht drin. Also es ist für mich gute Unterhaltungsliteratur, also Unterhalt auf jeden Fall. Aber so diese Krimi-Schiene geht bei mir da nicht ganz auf.
Ja, okay, das finde ich total interessant. Also wir halten fest, du lässt dich nicht vom Hering auf die falsche Fährte leiten von ihr. Finde ich total interessant, was du gesagt hast. Das geht so ein bisschen in die Richtung, der Mörder ist immer der Gärtner. Genau. Ich muss sagen, ich finde das schon sehr kunstvoll, wie sie das Ganze immer gestrickt hat. Natürlich ist es, wirkt das am Ende oft mehr oder weniger konstruiert, wenn wir jetzt zum Beispiel mal, ich würde mal sagen, ja, eines der bekanntesten Bücher von ihr nehmen, Mord im Orient Express mit Hercule Poirot, auch unzählige Male verfilmt, zuletzt als großer Kinofilm mit Judi Dench, fand ich super schön. Aber klar, also ich glaube, da kann man eigentlich in dem Sinne nicht drauf kommen, auf die Auflösung. Ich finde, das ist dann so ein bisschen der Hintergrund, inwiefern lässt man sich auf diese Fiktion ein, auf diese erdachte Geschichte, die dann auch so was Märchenhaftes irgendwie hat, ne, mit dem Orient Express, mit dem Zug. Das finde ich total toll und ich finde es interessant, dass du sagst, du gehst da ran und fragst dich dann direkt so automatisch irgendwie im Kopf bei jeder Figur, bei jeder Person, weshalb gibt's die? Das mache ich beim Lesen zum Beispiel gar nicht, sondern bei solchen Erzählungen, da lasse ich mich immer total in diese Personenstudien reinfallen. Das sind ja dann auch oft sehr gegensätzliche Charaktere, die auch so, ja, so ein bisschen überzeichnet sind, geschichtenmäßig überzeichnet, vielleicht manchmal so ein bisschen märchenhaft überzeichnet, finde ich auch für mich. Und ich denke mich dann immer ganz gut in die Figuren rein und ich rätsel auf jeden Fall auch total gerne mit. Aber bei mir ist es dann echt bei 90% der Krimis, die ich lese, die so ungefähr vergleichbar sind jetzt mit ihren, dass ich am Endeffekt immer so einen riesen Überraschungs- und Ach-Effekt habe. Also ich gehe da tatsächlich irgendwie naiver ran beim Lesen und rätsel schon mit, komme dann aber doch selten drauf. Würde mich jetzt bei dir nochmal interessieren, das finde ich total interessant, wenn du sagst, du hast das Tod auf dem Nil, da hast du es angesprochen, dass du es tatsächlich vorher schon wusstest. Da würde mich mal interessieren, lesen und dann eine Adaption, eine verfilmte Adaption sich anzuschauen, finde ich, ja, ist hier doch nochmal ein großer Unterschied. Wenn du sagst, beim Lesen war es dir eigentlich schon ein bisschen zu vorhersehbar und du hast es geahnt oder gewusst vorab schon, was dahinter steckt, hinter dem Mord, kannst du noch sagen, ob das daran lag, dass die Hinweise, die da im Buch in der Handlung eingestreut waren, waren dir jetzt dir als, ja, als Rätsellöserin, waren die dir nicht subtil genug? Bist du anhand so versteckter Hinweise draufgekommen, wo man dann im Nachhinein beim Lesen vielleicht sagt, als nicht so gute Rätsellöserin oder Löser, ach Mensch, da hätte man das schon ahnen können. Und da hast du dir dann gedacht beim Lesen, ah, okay, jetzt weiß ich es eigentlich schon. Oder gibt es was, woran du das festmachen kannst, dass du da tatsächlich vorab das schon geahnt oder gewusst hast, wie es ausgehen wird?
Also wie gesagt, das mit diesem sich in die Figuren, das passiert mir, deswegen lese ich das, wie gesagt, nicht so viel, wirklich hauptsächlich bei Krimis, dass ich da dann in diese Metaebene verfalle. Mhm. Also wenn ich andere Sachen lese, bin ich auch komplett in der Handlung drinne und weil da gibt es ja nichts jetzt zu rätseln und da geht es ja meistens dann in ganz andere Richtungen. Aber bei Thriller und Krimi, da habe ich dann sofort, ist dann so mein Ehrgeiz geweckt und dann will ich halt wissen, wer es ist, wenn der Aufbau so da ist. Ne? Es gibt ja durchaus auch Romane, wo man am Anfang sofort weiß, wer es ist. Und ja. Dann, dass die Geschichte mitverfolgt, finde ich tatsächlich auch spannend, weil da geht es ja dann wieder Richtung diese Milieustudie, Sozialstudie, da geht es ja nicht darum, wer ist es, sondern warum ist das passiert. Ne? Ja. Das finde ich tatsächlich für mich sogar noch einen Ticken spannender. Das ist wirklich was ja dann auch von dieser Rätselschiene weggeht. Woran habe ich das entdeckt? Genau daran, was ich gerade schon meinte, es gab eine Figur, ich will jetzt halt auch nicht zu viel verraten, die vielleicht wirklich noch nicht gelesen haben oder den Film geguckt haben. Es gab eine Figur, wo ich mich halt echt gefragt habe, was soll das? Mhm. Wo ich halt echt gedacht habe, warum ist die jetzt da und was hat die jetzt hier genau für einen Sinn an der Stelle?
Mhm, okay.
Und da habe ich dann angefangen, über diese Figur nachzudenken, was deren Motivation ist, in welcher Beziehung die zu den einzelnen anderen Figuren steht. Und dann dachte ich, naja, eigentlich kann es ja nur sein, dass die irgendwie mit dem Mord zu tun hat. Wenn das nicht so wäre, wäre das Dasein an sich nicht wirklich sinnvoll. Also da war mir der Charakter wäre mir dann, also wenn dies nicht gewesen wäre, diese Figur, dann hätte der Charakter für mich auch einfach nicht existieren können. Dann hätte der für die weitere Handlung keine Rolle gespielt. So, dann wäre alles andere auch so gelaufen. Es gibt auch, ich weiß nicht, da muss ich gerade wirklich an eine Serie denken, an The Big Bang Theory, wo, ich weiß nicht, ob, also wer so nerdy drauf ist, da gibt es halt eine Stelle, wo Sheldon einmal sagt, Indiana Jones, die ganze Handlung funktioniert komplett ohne Indiana Jones. Da musste ich so lachen. Und habe mir eigentlich mal vorgenommen, nochmal Jäger des Verlorenen. Ich habe ja als Kind Indiana Jones geliebt, ne? Und mir vorgenommen, das nochmal unter dem Aspekt zu gucken, ob das wirklich auch ohne den funktioniert. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber gut.
Das ist ja witzig.
Ja, und dann war es aber so, dass die Person es dann auch war und dann dachte ich, ja gut, ja, ergibt Sinn, ist schlüssig, ist gut geschrieben, aber ja, es hat sich mir dann schon erschlossen auf der Hälfte des Buches und dann ist für mich der Reiz dann nicht mehr so da, wenn es halt darum geht zu erfahren, wer ist denn jetzt hier der Mörder, ne, was ja einfach den ganzen Inhalt ihres Buches oder ihrer Schreibe dann ausmacht. Weil es, wie gesagt, ja nicht um irgendeine Sozialstudie geht oder darum zu beschreiben, warum da jetzt die Motivation so krass da war, das zu machen, sondern es geht ja wirklich eher um, ja, darum zu erfahren, wer ist es. Aber jetzt könnte man sich fragen, warum habe ich diese Autorin jetzt heute gewählt? Ja, mir geht es einfach darum, auch ja, Autorinnen zu besprechen, wo wir jetzt vielleicht nicht immer Fan sind, aber wo mich die Arbeitsweise einfach extrem beeindruckt. Ne, die hat die Frau, also oder das Leben, ne, das ist ja für mich auch mit ein Grund, warum wir das hier machen. Weil die hat einfach komplett zwei Weltkriege mitgemacht. Ja. Natürlich wurden ihre Bücher auch, wie gesagt, kontrovers betrachtet, auch vor dem Hintergrund. Da gab es auch ja nicht immer nur positive Rückmeldungen, das muss man auch mal so erwähnen. Und deswegen, nur weil ich jetzt, sage ich mal, mit den Büchern nicht ganz so viel anfangen kann, heißt das ja nicht, dass sie es nicht wert ist, hier vorgestellt zu werden. Im Gegenteil, das finde ich eigentlich dann auch einen spannenden Aspekt, sich dann genau damit auch mal auseinanderzusetzen und ja, da vielleicht auch ein bisschen kritischer drauf zu gucken oder ja, da genauso seine Meinung oder seine Ansichten zu teilen, warum es vielleicht jetzt nicht unbedingt das Werk ist, aber genau was ich halt, sage ich mal, für mich nicht finden konnte, ist vielleicht für den anderen genau das Richtige. Ne? Das, was wir letztes Mal auch schon gesagt hatten mit Sylvia Plath, wo wir gesagt haben, es geht halt in eine sehr depressive Richtung und da gehen wir sehr stark in die Innenwelt einer Person rein. Das ist ja praktisch so ein bisschen das Gegenteil von dem heutigen gewesen. Ist für mich dann genauso spannend, also da immer so ein bisschen die ganz verschiedenen Aspekte der schreibenden Frauen, mit denen wir uns hier beschäftigen, aufzuzeigen.
Ja, finde ich auch super, auf jeden Fall. Man kommt dann dadurch auch ganz gut ins Gespräch, ne? Und ich meine, der Erfolg hier von Agatha Christie, der spricht ja für sich, ne? Das ist ja wirklich wahnsinnig beeindruckend, ihr weltweiter Erfolg. Und sie hat es einfach geschafft, mit Miss Marple oder Hercule Poirot jetzt zum Beispiel, hier einfach so viele Leute zu erreichen, ne? Die das gerne lesen, die das fesselt, diese Art Genre, die dann natürlich auch miträtseln und mitraten. Und dass einfach bis heute ihre Geschichten noch lebendig sind, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ja, sicherlich so ein kommerzieller Erfolg und dann auch damit berühmt zu werden und so, ist sicherlich auch nicht immer einfach, ne, für die Privatperson. Siehe dieses Verschwinden, was du angesprochen hast, was natürlich auch eine interessante Anekdote ist, wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, inwiefern das jetzt vielleicht von ihr auch so ein bisschen intendiert war. Ich meine, was ist das bitte für eine coole Story? Eine etablierte, berühmte Krimi-Autorin verschwindet. Das ist ziemlich cool. Aber ja, rein privat hat es natürlich jetzt nicht so einen schönen Hintergrund gehabt. Und ich habe mir gedacht, okay, klar, liegt irgendwie nahe, ne? Einfach mal kurz verschwinden zu wollen, wenn
genau,
man so eine Entdeckung,
ja,
macht. Der Ehemann betrügt einen, man will gerade einfach nur mal raus aus der bekannten Welt. Alles zerbricht, was man in dem Moment kennt oder so, und man will einfach mal raus und man will seine Ruhe, so kann man ja gut verstehen, ne? Und aber ja, es ist natürlich jetzt auch im Nachhinein und mit Abstand irgendwie eine witzige Anekdote für eine berühmte Krimi-Autorin, die verschwindet. Aber ja, worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist dieser wahnsinnige Erfolg, den sie zu Lebzeiten und jetzt aber auch noch danach hatte und hat, der schon beeindruckend und auch bewegend ist. Und vor allen Dingen finde ich auch, es hat eben ja auch was Generationenübergreifendes. Ne? Das können Eltern ihren Kindern vorlesen oder man schaut sich zusammen eine Verfilmung an. Ich habe damals die Verfilmung tatsächlich auch mit meinen Eltern im Kino gesehen, die letzte Mord im Orient Express. Und klar, man kennt dann irgendwann die Geschichten, aber trotzdem gehen noch die Leute ins Kino und gucken sich nochmal an, ne? Weil das immer irgendwie cool ist. Man rätselt dann doch nochmal mit oder man schaut, worauf wurde jetzt hier geachtet bei der Verfilmung, wer spielt wen oder auch einfach diese Auflösungsrunden am Ende und so. Und dass sie es geschafft hat, mit ihren Geschichten hier generationsübergreifende Unterhaltung zu schaffen, ich glaube, so kann man es vielleicht sagen, ist auf jeden Fall auch bewundernswert. Also ja, kann man sich mit den Eltern oder den Kindern zusammen anschauen, alle rätseln mit. Das ist ja familienfreundlich, würde ich sagen. Und manchen Rätselknackern vielleicht ein bisschen zu einfach, aber auf jeden Fall unterhaltsam. Und dieser, ja, der große Erfolg zu Lebzeiten und danach, das spricht für sich, ne? Also ist schon auf jeden Fall bewundernswert und ja, sehr spannend, was sie hier geschaffen hat.
Gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Es ist wirklich so, es lohnt sich ja, gerade wenn man sich vielleicht jetzt auch eher für die Filme begeistern kann, wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt nicht so für die Bücher, sondern der Unterhaltungswert ist ja da und der ist für mich auch bei den Filmen gegeben, kann ja sein. Dann ist es ja auch spannend, wenn man weiß, wer es ist oder wie die Geschichte ausgeht, sich das genau unter diesem Aspekt nochmal anzuschauen, wie sie das dann aufgebaut hat, damit das am Ende dann wirklich auch so alles passiert, ne? Wie sie es halt konstruiert.
Genau.
Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Und es ist auch schön, dass du das mit dem elftägigen Verschwinden nochmal angesprochen hast, weil das ist genau das, was ich auch denke, ganz simpel. Ich glaube nicht, dass sie es intendiert hat, weil sie war da wirklich komplett am Ende. Also diese Trennung hat sie komplett mitgenommen und ich glaube auch, die wollte einfach mal weg. So, und wenn wir auch hören dass, oder lesen, dass sie eine zurückhaltende, scheue Person war, also dann kann man doch, glaube ich, auch komplett nachvollziehen, dass es dann auch mal so ist, dass man dann einfach mal abhauen will. Was das natürlich alles entfacht hat, war, dass ja auch ihr Auto gefunden wurde und das dann natürlich alles auch sehr mysteriös wirkte, weil wirklich wie weggerannt, weil sie sich ja scheinbar auch nicht wirklich abgemeldet hat und dann vor allem danach auch so sehr in Schweigen gehüllt hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt, wie gesagt, einfach keinen Bock hatte. So, also ich konnte es komplett nachvollziehen, ne, dass sie gesagt hat, okay, ich hau jetzt hier nach Yorkshire ab, ich hau mich jetzt hier ins Hotel, ich mach die Vorhänge zu oder gehe in den Wald spazieren oder was weiß ich, was sie getan hat. Aber ja, wenn man natürlich so berühmt ist, wird man natürlich auch sofort in so eine Rechtfertigungsposition gedrängt und muss dann da Rede und Antwort stehen und dem hat sie sich dann einfach verweigert. Und verweigern wollen wir uns an der Stelle natürlich nicht eurer Meinung. Das heißt, wenn ihr Sachen von ihr gelesen habt, komplett zum Beispiel anderer Meinung sagt als ich, wäre das mega spannend. Schreibt uns das gerne, lasst uns da gerne teilhaben, packt uns das in die Kommentare bei Instagram oder auf Facebook. Wir freuen uns da immer von euch zu lesen. Und genau, wir befinden uns ja jetzt so ein bisschen in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit. Und Sarah und ich, wir haben uns überlegt, was wir da vielleicht Schönes machen könnten. Also erstmal weisen wir natürlich sehr gerne auf die erste Kolumne hin, die jetzt erschienen ist.
Ja, genau.
Bei den Book-Nerds, da hatten wir ja letztes Mal schon drauf hingewiesen, auf unsere kleine Kooperation, über die wir uns sehr freuen. Den ersten Artikel dazu könnt ihr euch jetzt durchlesen. Und wie erwähnt, es ist ja jetzt Weihnachten und wir werden das nächste Mal etwas von unserem Modus operandi abweichen und nicht eine konkrete Autorin vorstellen, sondern ja, einen kleinen Weihnachtsgruß hinterlassen, ne?
Genau, finde ich durchaus angemessen.
Wie der genannt durchaus. Wie der aussehen wird, lasst euch da einfach überraschen. Den gibt's, wie gesagt, kurz vor Weihnachten, bevor wir euch in die wohlverdiente Weihnachtszeit entlassen und uns natürlich freuen, wenn ihr diese nutzt, um einfach ein paar Folgen von uns vielleicht auch zu lauschen, euch gemütlich zurückzuziehen, wie es euch beliebt. Und genau, deswegen gibt's heute kein Rätsel. Frech, ne? Gerade zur Weihnachtszeit kein Rätsel, die ganze Zeit über Rätsel gesprochen.
Ja, vielleicht einfach mal ein Krimi zur Hand nehmen und mitraten.
Genau, nehmt ein Krimi zur Hand, ratet mit, schaut, ob ihr wisst, wer es ist und lasst euch genau, wir lassen euch mit ein bisschen Neugier zurück, wie unser kleines Weihnachtsspecial dann aussehen wird. Und in diesem Sinne Ja, habt noch einen schönen Tag und wir senden euch die herzlichsten Adventsgrüße, vollgepackt mit Schnee, zu euch nach Hause. Bis dahin.
Bis bald. Tschüss.